Inforadio Podcast.
Nichts wird mehr so sein, wie es war. Ein Satz, den man nach den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 oft gehört hat. Nichts wird mehr so sein, wie es war, weil die Angriffe auf World Trade Center und Pentagon als Angriffe auf die gesamte westliche Welt, die westliche Lebensart verstanden wurden, weil sie in ihrer Monstrosität und Einzigartigkeit entsetzten, ohnmächtig und fassungslos machten und Bilder hinterließen, die sich einbrannten ins kollektive Bewusstsein, nicht nur in Amerika, fast überall auf der Welt. 9/11 bedeutete die Globalisierung des Terrors und die Globalisierung von Ängsten. Für Amerika war der 11. September eine Kriegserklärung. Deutschland, damals von einer rot-grünen Koalition regiert, erklärte uneingeschränkte Solidarität. Wir wollen uns heute, 10 Jahre danach, mit der Frage beschäftigen, hat dieser Tag die Welt verändert? Hat der Krieg gegen den Terror demokratische Werte und Grundrechte beschädigt, die es eigentlich gegen die terroristische Herausforderung zu stärken galt? Begann mit dem 11. September 2001 eine neue Epoche in der Weltgeschichte? Oder wirkten die Anschläge in den USA eher als Katalysator, das heißt, verstärkten sie gewissermaßen eine Entwicklung, die sich schon vorher abgezeichnet hatte? Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, dieser Sendung, die den Auftakt bildet für eine dreiteilige Reihe in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, bei der wir heute auch zu Gast sind. Meine Gäste sind Kerstin Müller, vor 10 Jahren Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, heute außenpolitische Sprecherin und Obfrau im Auswärtigen Ausschuss. Herzlich willkommen. Herfried Münkler ist seit 1992 Professor für Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Und Klaus Linsenmeier ist seit 2009 Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Ebenfalls ein herzliches Willkommen. Frau Müller, meine Herren, ich möchte ganz gerne beginnen mit Ihren ganz persönlichen Erinnerungen an diesen Tag vor 10 Jahren. Es war ein Dienstag, der Himmel über Manhattan strahlend blau. Frau Müller, wann und wo und wie haben Sie denn von den Anschlägen damals erfahren?
Also wir hatten Haushaltswoche, so wie diese Woche. Und wenn ich mich richtig erinnere, war ich schlicht in meinem Büro und dann kamen eben die Mitarbeiter rein und sagten, da ist ein Unglück passiert, ein schreckliches Unglück in New York. Und dann haben wir die Fernseher angeschaltet und haben, ich glaube, sogar über CNN noch gesehen, wie dieses zweite Flugzeug in den zweiten Turm flog. Und ja, wie hat man, es war wie eine Schockstarre. Also man war völlig erstarrt. Und ich weiß, dass ich lange gedacht habe, was heißt lange, aber doch noch eine ganze Weile gedacht habe, das ist ein Unglück. Ja, also irgendwer hat aus Versehen oder wie auch immer nicht, ist dort in diesem Turm gelandet. Aber wie kann denn das sein? Und Flugsicherung und so weiter. Also so Dinge gingen einem durch den Kopf. Es war auf keinen Fall der erste Gedanke, das könnte jetzt ein Anschlag sein. Und dann eben das zweite Flugzeug. Und dann wurde immer mehr klar, dass das ein Anschlag war auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das war einfach unvorstellbar, nicht? Weil die Vorstellung, das gab es vielleicht in irgendwelchen Science-Fiction-Sendungen, ich kannte eine solche nicht, dass jemand auf die Idee kommt und ein Passagierflugzeug in eine Waffe umfunktioniert und damit eben in das World Trade Center fliegt. Auf diese Vorstellung hatte man einfach nicht. Und deshalb war auch diese unglaubliche Fassungslosigkeit und was dem jetzt folgen würde. Wir haben dann schnell telefoniert. Also ich habe dann mit meinem Kollegen Rezzo Schlauch telefoniert, mit dem ich ja gemeinsam Fraktionsvorsitzender war. Ich glaube, ich habe auch mit Joschka telefoniert. Und der Deutsche Bundestag wurde dann unterbrochen, die Haushaltswoche. Mhm. Und die Fraktionen kamen dann zu Sondersitzungen zusammen. Also wir haben dann direkt, auch damit man darüber sprechen kann, alle die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, direkt an dem Tag dann eine Sondersitzung gemacht. Und
darüber können Sie ja gleich noch ein bisschen erzählen. Lassen wir die anderen Teilnehmer des Podiums vielleicht auch noch mal diese ersten Eindrücke. Herr Münkler, für Sie, haben Sie mal gesagt, hat dieser 11. September wie ein großer Beschleuniger in Ihrem Leben gewirkt. Wie konnte das passieren? Was ist passiert?
Na, ich war an diesem Vormittag auf einer Tagung, die sich mit Humanismus in der Renaissance beschäftigt hat, also richtig in der Wissenschaft. Und kam, wenn ich das richtig erinnere, nach Hause zwischen dem ersten und dem zweiten Einschlag. Und meine Frau empfing mich an der Tür schon und sagte, der Hessische Rundfunk hat angerufen, du sollst ein Interview geben zur Frage des Terrorismus. Denen war also offenbar klar, wohin das ungefähr läuft. Und da ich Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre im Auftrag der damaligen Bund-Länder-Kommission eine Studie über Ideologie und Strategie der Roten Armee-Fraktion geschrieben hatte, hatte ich mich also relativ intensiv in Praktiken, Strategien, Überlegungen eingearbeitet. Und ich glaube, ich habe dann, das ist die Dimension des Beschleunigers, den ganzen Nachmittag und die folgenden Tage sowieso sozusagen kommentiert, nicht in unterschiedlicher Form. Ich würde aber sagen, es ist auch ein Zwang zur Distanznahme gegeben, nicht? Weil von mir natürlich bei diesen Gesprächen nicht erwartet wurde, dass ich also jetzt meine Betroffenheit kommuniziere, sondern versuche zu erklären, was Ziele und Absichten sein könnten und was Effekte sind. Insofern war das eigentlich ganz erstaunlich, wie man sozusagen durch die Medien in die Perspektive wissenschaftlicher Distanzierung hineingezwungen worden ist.
Ja, wobei eben das ja auch noch zu diesem sehr frühen Zeitpunkt, da würde ich gleich gerne noch mal drauf eingehen. Aber Herr Linsenmeier, Sie waren 2001 Leiter der Abteilung Internationale Zusammenarbeit hier bei der Böll-Stiftung in Berlin. Können Sie noch erinnern, wie Sie davon erfahren haben?
Ja, ganz unspektakulär. Ich habe hier noch gearbeitet in Berlin und habe in der Metro, S-Bahn, davon erfahren, als mich ein Kollege aus der Presse angerufen hat und mir versucht hat zu erläutern, was passiert ist. Ich muss gestehen, entweder war ich nicht ganz klar oder die Erklärung nicht ganz klar. Es war eine unglaublich aufwühlende und emotionale Situation. Wir haben uns dann lange diese ganzen Sequenzen immer wieder angeschaut. Und für mich verbindet sich der 11. September ganz stark mit Bildern. Einmal diese bekannten Bilder, das ist ja eine Art Choreografie des Terrors, wie diese Flugzeuge in diese Türme stürzen. Es gibt aber zwei Bilder, die mir hängen geblieben sind, die auch ein bisschen einen Blick drauf werfen, warum es so viele Missverständnisse transatlantisch gegeben hat. Eins ist, der damalige Botschafter Wolfgang Ischinger ist zum Pentagon gefahren, das war ja auch getroffen. Dann schnitt Präsident Bush, war gerade in einem Kindergarten in Florida und wurde sofort in Air Force 1 gesteckt und flog dann ein bis zwei Tage quer durch die USA. Was da im Grunde ablief, war ein Drehbuch des Kalten Krieges. Also wie reagiert man auf einen Angriff auf die USA? Und nämlich dadurch, dass man den Commander in Chief, also den Oberbefehlshaber, das ist der Präsident in den USA, möglichst eben nirgendwo lokal lässt, sondern durch die USA transportiert. Und das zeigt ein bisschen, wie anders die Wahrnehmung dessen war, jenseits von irgendwelchen Analysen. Aber es war eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung beidseitig des Atlantik.
Aber Sie sagen auch, also zunächst das, was auch Frau Müller geschildert hat, Fassungslosigkeit. Und man hat sich ja auch so ein bisschen, das haben Sie ja gerade gesagt, gegen die eigentliche Deutung, die Interpretation, die dann schnell kam, hat sich der Kopf irgendwann erst mal gewehrt. Ich kann mich auch daran erinnern, wir saßen auf einer Redaktionskonferenz, das tun wir jeden Nachmittag, und dann kam der Nachrichtenchef eben rein und sagte, es gab ein Unglück über Manhattan. Also mehr war eben zu diesem ersten Zeitpunkt noch nicht klar. Aber Sie haben schon angesprochen, es gab dann gleich eine Sondersitzung der Fraktion, auch der Grünen-Fraktion, und Joschka Fischer, der Außenminister, sprach von einem furchtbaren Tag und auch von Konsequenzen, die natürlich überhaupt noch nicht absehbar waren. Aber er hat auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt unterstrichen, wie wichtig es wäre, Gesten der Solidarität zu zeigen, auszusenden. Bekam er denn dafür uneingeschränkte Zustimmung?
Ja, auf dieser Sitzung, ja. Also zunächst mal, also wenn ich mich erinnere, war da Stille, auch dort Erschrecken und Fassungslosigkeit. Joschka hat zwar in diese Richtung gesagt, da ist etwas Unglaubliches passiert und das wird die Welt verändern. So in diese Richtung, an den genauen Wortlaut, kann ich mich nicht mehr erinnern. Und wir haben da auch noch nicht politisch diskutiert. Mhm. Nicht? Ich erinnere mich an einen Wortwechsel, der Kollege Nachtwar hat es auch aufgeschrieben dieser Tage. Da nochmal, der hat immer Tagebuch geführt, ich nicht, aber an diesen Wortwechsel erinnere ich mich auch, dass Joschka eben sagte, wir werden sehen, die Amerikaner werden reagieren. Wie, wissen wir jetzt nicht, natürlich noch nicht. Klar ist jetzt, ist da zunächst mal Solidarität ganz wichtig. Und dann sagte Christa Nickels, die seinerzeit auch im Bundestag war, auch schon sehr langes Mitglied des Deutschen Bundestages, so in die Richtung, ja, das wäre alles ganz furchtbar und schrecklich, aber es dürfe jetzt nicht so etwas wie Vergeltung geben. Und da klang schon an, dass uns vielleicht eine sehr tiefgehende Debatte bevorstehen würde, was denn die richtige Antwort auf diese Form des Terrorismus ist. Aber die haben wir an diesem Tag nicht geführt. Mhm. Nicht? Das war, ich glaube auch, wir haben alle doch Tage, Wochen gebraucht. Ich behaupte sogar noch länger, außer den Superexperten natürlich, die sich da schon seit Jahren mit befassen, zu reflektieren, was das ist, festzuhalten, klarzukriegen, internationaler Terrorismus, was ist das eigentlich für ein Phänomen? und dann eben über die Antworten zu diskutieren. Und ich behaupte, wir diskutieren bis heute darüber, nicht?
Ja, auch auf
diese Neue. Wir haben auch nicht, was heißt wir jetzt, ich sage jetzt mal Europa, aber auch insgesamt die internationale Gemeinschaft, wir haben nicht die eine schlüssige Antwort darauf. Bis heute nicht.
Da wollen wir sicherlich auch nochmal die kritischen Fragen zu stellen. Aber Herr Münkler, ich würde gerne nochmal bei Ihnen kurz bleiben. Sie haben gesagt, Sie wurden ja durch Ihre frühe Beschäftigung mit den Ideologien und Strategien westeuropäischer Terrorgruppen quasi zum Experten. Half Ihnen denn diese Kenntnis in den ersten Analysen dieses 11. September 2001?
Ja, selbstverständlich. Und zwar in der Beobachtung von Ähnlichkeiten und Unterschieden. Also ich will vielleicht noch dazu sagen, ich hatte ein Jahr vorher in Lech einen Vortrag über neue Kriege gehalten und hatte dort als Beispiel für privatisierte Akteure, also Akteure, die kriegführungsfähig sind, ohne Staatsqualität zu haben, diese Organisation Al-Qaida genannt. Das heißt, diejenigen, die sich mit der Materie beschäftigt haben, konnten relativ viel wissen, zumal es ja auch Anschläge gegeben hatte, nicht? Also sowohl auf die USS Cole im Hafen von Aden, als das Kriegsschiff ein weiches Ziel gewesen ist, auf die amerikanische Botschaft in Nairobi, wenn ich das richtig erinnere, und derlei mehr. Das heißt, das hatte eine Vorgeschichte. Von daher war eigentlich die Frage, was sind effektive Reaktionen? Denn das ist eigentlich Konsens innerhalb der Gruppe derer, die sich mit Terrorismus beschäftigt haben. Terrorismus ist eine Jiu-Jitsu-Strategie, die im Prinzip die Idee hat, den Angegriffenen durch seinen eigenen Abwehrschwung zu Fall zu bringen. Das heißt, man muss sehr viel Coolness eigentlich entwickeln, sehr viel mehr als möglich ist. Und vielleicht ist das nicht uninteressant, wenn ich das gleich dazu sage. Demokratien sind dafür sehr viel stärker anfällig in der unmittelbaren Reaktion, weil, wie Frau Müller das ja angesprochen hat, dass das gespürt wurde, es natürlich eine Erwartung der Bevölkerung auf eine Reaktion, auch auf Rache und derlei mehr gibt und eine demokratische Regierung in ganz anderer Weise diesem Erwartungsdruck ausgesetzt ist.
Es gibt noch ein schönes Zitat von Ihnen. Mitunter ist es klug, sich erst dann zu äußern, wenn der Qualm ein bisschen verzogen ist. Ging jetzt nicht, also muss die Wissenschaft eben auch mal zu vorläufigen Aussagen bereit sein. Das heißt, können Sie sich noch an das erinnern, was Sie damals gesagt haben, wo Sie heute sagen würden, war ich vielleicht ein bisschen vorschnell oder war doch etwas anders?
Naja gut, ich meine, als Wissenschaftler hat man ja auch gelernt, sozusagen so allgemein zu formulieren, dass man alles nicht unbedingt in die Falle tappt. Okay. Nicht? Sicher war in dieser Situation ein gewisses Level von Erregung, also auf Ihre Eingangsfrage bezogen. Wie sehr hat sich die Welt verändert, würde ich heute sagen. In den unmittelbaren Tagen danach habe ich die langfristige Wirkung dieses Ereignisses sehr viel höher eingeschätzt, als die sich dann hinterher tatsächlich herausgestellt hat. Also auch da greifen gewissermaßen die Distanzierungsmechanismen der Wissenschaft nur bedingt. Es war eine allgemeine Erregung in der Gesellschaft und der hat man sich auch, der als der Analytiker, nur schwer zu entziehen vermocht.
Gut, und Amerika, Herr Linsenmeier, auch wenn Sie damals noch nicht da waren, aber das haben Sie ja auch jetzt in den Jahren danach erlebt, war getroffen, war verwundet, hatte auch damit zu tun, dass es eben auf eigenem Territorium geschah. Das muss man vielleicht noch mal ein bisschen erklären, auch vor dem historischen Hintergrund.
Ja, für Amerika war das ein Schock, den wir, glaube ich, nur schwer nachvollziehen können. Amerika ist von Freunden umgeben, kennt Angriffe aufs eigene Territorium, aus der Geschichte so gut wie nicht. Insofern wird oft der Vergleich mit Pearl Harbor gesetzt. Und wieder eben diese Kriegsnähe. Pearl Harbor war praktisch der Kriegseintritt mit Japan. Das sind praktisch die Bilder, die in Amerika ganz stark gewesen sind und heute auch noch stark sind. Das heißt, es war relativ früh klar für Amerika, wir sind angegriffen und wir führen einen Krieg. Das ist, glaube ich, was zum Teil auf der anderen Seite hier in Europa nur schwer nachvollziehbar ist. Warum das so ist, darüber kann man lange diskutieren. Es gibt sowas wie den militärisch-industriellen Komplex. Es gab eine ziemlich langweilige erste Bush-Regierungsphase, die nach ihrer Sinnstiftung gesucht hat. Es gab die Neocons, die einen aggressiven Demokratieexport propagiert haben und. Aber all das zusammen hat eben dazu geführt, dass Amerika im Grunde einen Krieg geführt hat, der noch ein bisschen aus der Zeit, oder angefangen hat, einen Krieg zu führen, der ein bisschen aus der Zeit des Kalten Krieges kommt. Deswegen dieses Bild eben von Bush, wenn ein anderes Land angreift, bringen wir unseren Präsidenten in Sicherheit. Und dieser Tanker, das ist ein riesiger Militärapparat, dieser Tanker bewegt sich nur relativ langsam.
Ich bedanke mich erstmal für diese erste Runde und gebe jetzt kurz ab für die Schlagzeilen. Amerikas Antwort auf die Anschläge am 11. September 2001 hieß Krieg gegen den Terror. Keine 24 Stunden waren vergangen und niemand wusste zu diesem Zeitpunkt genau, wer die Attentäter waren, in welchem Auftrag sie gehandelt hatten. Da setzte der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen, wenn auch etwas verklausuliert, das Geschehen einem klassischen Angriffskrieg gleich und bestätigte den USA, dass sie dagegen im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts sich auch mit militärischen Mitteln wehren durften. Die NATO erklärte wenig später erstmals den Bündnisfall. Und auch in Deutschland wurde darüber diskutiert, ob nach diesem Angriff die alten Regeln noch gelten konnten. Befand sich die westliche Welt in einem Ausnahmezustand? Wie konnte, sollte, musste man auf diese neuen terroristischen Bedrohungen reagieren? 10 Jahre danach hat der 11. September die Welt verändert. Unser Thema heute mit Kerstin Müller, außenpolitischer Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin und Klaus Linsenmeier, Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Gucken wir uns zunächst mal ein bisschen die innen- und sicherheitspolitischen Folgen dieses 11. September an, Frau Müller. Es wurden sehr kontroverse Debatten geführt über eine mögliche militärische Intervention, auch eine Beteiligung Deutschlands. Aber die Grünen waren damals mit in Regierungsverantwortung. Das heißt, es ging ja auch zunächst mal um die Frage, welche Ängste herrschten zum Beispiel in der deutschen Gesellschaft? Wie musste man auch die eigenen Bürger schützen? Welche Diskussionen gab es darüber?
Also die gab es auf jeden Fall auch, nicht? Und ich glaube, dass das auch tatsächlich was anderes ist, ob man in der Regierungsverantwortung ist oder ob man von außen, sei es nun als Journalist oder als Wissenschaftler, irgendwas beobachtet und bewertet. Weil natürlich das eine war die Fassungslosigkeit und das Entsetzen und die Solidarität mit den USA. Und das andere war natürlich, na, stellt euch vor, nicht? Also ich komme ja aus Köln, ja, stellt euch vor, das passiert und Flugzeuge fliegen in den Kölner Dom oder hier in Berlin parallel in den Fernsehturm und in andere Zielobjekte, Reichstag und was hier sonst noch alles ist. Was hätten wir dann für eine Debatte? Wir wissen ja heute, wir wissen, dass einige Anschläge, die in Europa auch geplant wurden, verhindert wurden, andere nicht, wie etwa der in Madrid, der ja auch von Al-Qaida-Netzwerken durchgeführt wurde. Aber das ist einem natürlich sofort bewusst. Und auch sofort diese Frage, haben wir alles getan, um das zu verhindern? Und dann wurde ja im Laufe der Diskussion dann immer mehr bekannt, wer Hauptverantwortliche sind, also wer die Drahtzieher sind.
Nach Deutschland,
die Spur führte nach Deutschland, ich glaube von mindestens 3 der 4 Hauptdrahtzieher nach Hamburg. Diese Debatte um die sogenannten Schläfer. Und gibt es eigentlich Möglichkeiten, haben wir Vorsorge getroffen, um so jemanden frühzeitig zu erkennen? Und da sind natürlich dann auch hier nicht in dem Ausmaß, wie es in den USA passiert ist, aber dann sind auch hier wie in ganz Europa diese sogenannten Terrorpakete beschlossen worden. Wir hatten da enorme Auseinandersetzungen mit dem Koalitionspartner. Also der sogenannte Otto-Katalog von Otto Schily ist natürlich auch bei uns nicht auf Freude gestoßen. Und ich habe ganze Nächte damit zugebracht, den an verschiedenen Stellen abzumildern, die rechtsstaatliche Abwägung nach dem Sinn zu fragen. Und wir haben es ja am Ende erreicht, die Debatte begleitet uns ja bis heute, dass dieser komplette Katalog erstmal befristet wurde, sodass man dann nachher auch mal prüft, was denn davon jetzt sinnvoll war und was nicht. Hm. Ja? Wir haben aber auch einiges verhindert. Nicht alles, was wir verhindern wollten. Also wie viel Freiheit dürfen wir preisgeben, um entsprechende Präventionsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, um sowas zu verhindern. Wie können die Dienste besser zusammenarbeiten? Ich meine, da ist auch einiges passiert, weil das war ja das völlige Desaster. Sowohl in den USA als auch hier haben wir gemerkt, nicht meine Güte. Also das ist ja, grenzt ja an Kasperletheater und das kann man so nicht machen. Natürlich brauchen wir da eine viel engere und andere Zusammenarbeit, wenn das was bringen soll. Zum Beispiel, also ich glaube, es sind auch sinnvolle Maßnahmen beschlossen worden. Aber generell muss man, sage ich auf jeden Fall im Rückblick sagen, ich glaube, einiges war schon nicht notwendig, sondern ist sozusagen geschuldet diesem Druck, der dann da ist und der Verantwortung auch.
Sie haben es angesprochen, die Frage gebe ich gerne nochmal an Professor Münkler, der berühmte Otto-Katalog, zum Teil gilt er ja bis heute. Also das heißt, die Antwort des Staates oder der Regierung damals auf diese neue Bedrohung, wie Sie ja eben auch schon ausgeführt haben, mit neuen Regeln, mit neuen Gesetzen. Im Nachhinein betrachtet, sicherlich verständlich aus der Situation heraus.
Also im Nachhinein betrachtet ist zunächst einmal entscheidend, dass es gelungen ist, in Europa zu verhindern, mit Ausnahme der Anschläge von London und vor allen Dingen der von Madrid, dass es zu vergleichbaren Anschlägen gekommen ist, nicht? das ist ganz zweifellos retrospektiv ein Erfolg, von dem man nicht ohne weiteres ausgehen konnte. Und in welcher Weise dabei das eine oder andere Sicherheitsgesetz eine Rolle gespielt hat oder keine Rolle gespielt hat, das ist sehr schwer auseinander zu klamösern. Man muss aber zunächst einmal sich vor Augen führen, was die spezifische Form der Bedrohung ist. Wenn man sowohl den nationalrevolutionären als auch den sozialrevolutionären Terrorismus, den wir mit ETA, IRA und natürlich Brigate Rossa in Italien und Rote Armee Fraktion aus den 60er, 70er, 80er Jahre gekannt haben, zugrunde legt, dann war klar, dass sich hier die Gewalt gegen ganz bestimmte Personen, gegen Leute aus der politischen Klasse, gegen Wirtschaftsführer und derlei mehr richtet. Das heißt, im Prinzip war man, wenn man mit dem Zug oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren ist, dadurch nicht bedroht. In dem Augenblick aber, wo gleichsam jeder Mann und jede Frau bedroht war, weil es eigentlich nicht mehr darauf ankam, diese oder jene Person zu töten, möglichst spektakulär, sondern eine spektakuläre Detonation mit den entsprechenden Schreckenseffekten durchzuführen, war das Problem ein grundsätzlich anderes. Man konnte nicht sagen, okay, wir bilden etwas mehr Polizei aus, machen das ein bisschen geschickter und ansonsten haben wir eine Liste von 1000 bis 1500 Personen, die wir besonders schützen müssen. Von daher war das in der Tat zunächst einmal eine ausgesprochen diffuse Herausforderung. Und wir müssen uns ja nur vor Augen führen, dass mit der Sauerlandgruppe, denen wäre das in irgendeiner Weise gelungen oder die Koffer, die da in Köln, wenn ich recht erinnere, in den Zug gelegt worden sind, wäre nicht am technischen Ungeschick der Bastler zu Blindgängern geworden, sondern sie wären detoniert. Also da spielen auch Zufälle oder das Glück eine Rolle. Insofern würde ich jetzt in der Retrospektive sagen, es ist eine ganz erstaunliche Leistung dieser Gesellschaften gewesen in den letzten 10 Jahren, den Zustand der Erregung so doch zurückzufahren, dass wir in großer Gelassenheit eigentlich darüber sprechen können, dass wir auch in aller Ruhe evaluieren können, was brauchen wir an Sicherheitsgesetze und was brauchen wir nicht. Also diese Enthysterisierung, das ist ein Erfolg.
Herr Linsenmeier, Amerika hat mit dem berühmten Patriot Act reagiert und diesem Heimatschutzministerium, wie heute viele sagen, eine Monsterbehörde. Ja, was sollte erreicht werden? Was wurde auch wirklich erreicht? Also eine Monsterbehörde, muss ich vielleicht nochmal sagen, 22 ehemals selbstständige Behörden, glaube ich, die dann unter einem Dach zusammengefasst wurden.
Also grundsätzlich, Zeiten des Krieges sind immer ganz schlechte Zeiten für Bürgerrechte. Und das hat sich in den USA auch so bewahrheitet. Da wird in den Verständnis der ersten Kriegsjahre ein klassischer Krieg geführt und massiv halt die Bürgerrechte geschleift. Das gilt für den Patriot Act. Es wurde die Heimatschutzbehörde gegründet. Es gibt inzwischen an die 1200 Agenturen und etwa 2000 Contractors. Das sind private Sicherheitsfirmen, die auf diesem Gebiet unterwegs sind. Der Militärapparat ist massiv ausgebaut worden. Das heißt, es gab eine massive Einschränkung der Bürgerrechte, im Wesentlichen bei Informationsfragen, Persönlichkeitsrechten. Anders als hier, nicht, dass es die Diskussion nicht auch gab, eine kritische Diskussion. Was ich hier beschreibe, ist im Wesentlichen der Mainstream. Aber der, das muss man sich schon deutlich machen, ist in den USA völlig anders. Sondern es geht immer noch um die Bedrohung der Vereinigten Staaten. Und da entsteht ein ganz wahnsinniger Druck auf Politikerinnen und Politiker. Wer irgendwelche Schwäche zeigt im politischen Geschäft, was die Sicherheit des Landes angeht, ist aus dem politischen Geschäft draußen. Und das hat inzwischen eine Dynamik entwickelt, die relativ fatal ist für die USA. Das sehen inzwischen auch einige prominente Politiker ein. Robert Gates, der ehemalige Verteidigungsminister, hat neulich gesagt, wir haben eine Situation der ewigen Angst geschürt. Und auch jetzt in der Bilanz heißt es, der ganze Antiterrorkrieg war ein Erfolg, aber wir müssen weiterhin wachsam bleiben. Das heißt, die Drohung steht immer noch da. Das ist in den USA eine ziemlich andere Diskussion. Es gibt auch Klagen vor dem obersten Gerichtshof gegen diese ganzen Gesetze. Aber der oberste Gerichtshof in den USA urteilt im Zweifelsfalle, wie man dort sagt, patriotisch. Das ist nicht unbedingt gut für die Bürgerrechte. Amerika ist ja für uns das Land der Freiheit. Was ich dort erlebe in den letzten Jahren, ist aber ganz stark, dass es im Zweifel für die Sicherheit geht. Also wenn die Balance gehalten werden soll zwischen Freiheit und Sicherheit, geht das Pendel in Richtung Sicherheit.
Ich glaube, hier ist das also ein bisschen ähnlich, was die Bevölkerung betrifft. Also wenn man darüber diskutiert hat, wir haben die Visadateien verändert, wir haben die Kriterien dort verändert, da hatten wir diese riesige Debatte, dieses Kriterium der Religionszügigkeit Zugehörigkeit, Stigmatisierung von Menschen mit islamischem Glauben, zu was wird das führen und so weiter. Aber in der Bevölkerung war die Reaktion eher, ja, aber ich bin doch ein rechtschaffener Bürger und meine Rechte werden da doch gar nicht eingeschränkt. Naja, die Terroristen, gut. Oder potenzielle, ja, naja, aber gut. Wäre ich auch froh, wenn man das früh rausfinden würde, wer ein Schläfer ist oder nicht. Ich sage das jetzt so ein bisschen salopp, aber das ist meine Wahrnehmung in, es zeigen auch Umfragen, meine Wahrnehmung in so Debatten mit zum Teil Bürgerinnen und Bürgern, die da jetzt nicht so drüber besorgt waren. Die veröffentlichte Meinung in Deutschland war das und ist das bis heute.
Wir haben jetzt ein bisschen tangiert diese innenpolitische und die sicherheitspolitische Debatte. Lassen Sie uns noch mal einen Blick auf die Außenpolitik, dann auch die deutsche, werfen. Es waren ja dann nur knapp 4 Wochen nach den Anschlägen auf New York und Washington, dass der Krieg dann wirklich begann. Am 7. Oktober 2001, geführt von USA und Großbritannien, mit einem ersten Militärschlag gegen die Taliban in Afghanistan. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder sah sich gezwungen, die Bundestagsabstimmung über den Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte Mitte November dann allerdings erst mit der Vertrauensfrage zu verbinden. Frau Müller, hatten Sie vor dieser Entscheidung eine schlaflose Nacht?
Auf jeden Fall. Also nicht nur eine, sondern ich glaube mehrere. Und wir haben die auch nicht schlafend, sondern diskutierend zugebracht. Weil dieser Tag war in der Tat ein ziemlicher Albtraum. Für mich ganz persönlich, sage ich jetzt mal. Weil einerseits, also sozusagen durch diese Verbindung des Kanzlers, der das erst nicht vorhatte, ganz klar nicht vorhatte und das auch so signalisiert hatte, einer tiefgehenden Gewissensfrage, nämlich der Frage, beteiligt sich jetzt Deutschland, auch wenn es nur ein marginaler Beitrag ist, an diesem Kriegseinsatz, an diesem Antiterroreinsatz oder nicht? Was aus meiner Sicht wirklich eine Gewissensfrage ist, wo ein Abgeordneter frei entscheiden können muss. Die war mit der zentralen Machtfrage verbunden, steht ihr noch zu dieser Koalition? Denn das bedeutet die Vertrauensfrage. Und es zwang in der Situation Menschen, die eigentlich ihrem Gewissen nach gegen diese Kriegsbeteiligung waren, für Schröder zu stimmen und andere, wie die gesamte CDU-FDP-Koalition, die für die Beteiligung waren, dagegen zu stimmen. Und ich sage sehr deutlich, ich fand das falsch. Man kann eine solche tiefgehende Gewissensfrage nicht mit der Vertrauensfrage verbinden. Viele sagen, sonst wäre die Koalition zu Ende gewesen. Aus meiner Sicht hätte auch die Möglichkeit bestanden zu sagen, das ist hier auch für die Geschichte der Bundesrepublik eine völlig neue Situation. Und hier ist es eine freie Abstimmung. Es hätte ja eine Mehrheit gegeben, eine ganz klare Mehrheit gegeben. Aber warum man das an der Stelle mit der Koalitionsfrage verbinden musste, das war dramatisch. Also das war für die Kolleginnen und Kollegen, die gegen ihr Gewissen abgestimmt haben, eine sehr schwierige Entscheidung.
Mhm. Mal abgesehen davon, was Frau Müller gerade ausgeführt hat, Professor Münkler, es war ja auch riskant für Deutschland. Also es wurde ja hier im Land zu einem Zeitpunkt abgestimmt, wenn ich mich recht erinnere, als zum Beispiel Russland und Frankreich ihre Zustimmung zu dieser Allianz noch nicht gegeben hatten.
Ja, ich komme da gleich drauf. Ich will zunächst noch mal zur Gewissensfrage zurück. Ich glaube, wir werden demnächst erleben, dass die Gewissensfrage und die Kanzlermehrheit in der Europolitik wieder auftaucht. Analytisch würde ich einfach zunächst mal gelassen sagen, durch diese Politik von Schröder das mit der Vertrauensfrage zu verbinden, vielleicht demnächst von Frau Merkel das mit der Vertrauensfrage zu verbinden, passiert eigentlich gar nicht viel. Die Kosten der Gewissensentscheidung werden erhöht. Das ist alles. Und natürlich kann man sozusagen nach seinem Gewissen abstimmen, aber es ist nicht so einfach. Und das hat vielleicht auch ganz gute Gründe, denn in außenpolitischer Hinsicht stand vermutlich doch einiges auf dem Spiel. Dass ein Bündnis, das keinen Feind mehr hat, im Prinzip in hohem Maße fragil und gefährdet ist, in einer Situation, wo einige, die einzahlen müssten, sagen, aber wir sind eigentlich in diesem Falle ja gar keine Transferempfänger, also halten wir unsere eigenen Einzahlungen sehr gering. Das heißt, wir beteiligen uns nicht oder nur noch marginal. Das führt über kurz oder lang, das kann man im Augenblick, glaube ich, relativ gut beobachten, wie das mit der Europäischen Union ja sozusagen die Haarrisse immer größer und breiter werden. Also solche Fragen standen letzten Endes hier auch zur Debatte. Das heißt, es ging gar nicht nur um Afghanistan und deutsche Beteiligung, sondern das, was mit einem halt altmodischen Begriff, und ich weiß, das ist auch ein Totschlagargument, Verlässlichkeit heißt, nicht? Und insofern glaube ich nicht, dass das eine besonders riskante Politik gewesen ist, sondern es war im Prinzip eine Entscheidung, eher den sichereren Weg zu gehen. Und dann ein Jahr später, glaube ich, nicht? War dann die Irak-Entscheidung. Das heißt, in der Irak-Entscheidung hatte man dann diesen Spielraum, weil man in Afghanistan mit dabei gewesen ist, nicht? Sonst wäre diese Irak-Entscheidung für die deutsche Politik sehr, sehr viel schwieriger geworden.
In der Sache im Ergebnis eine ganz andere Bewertung, nicht? Irak
Klar.
und Afghanistan. Also
Klar.
nicht nur,
Natürlich.
Es klingt jetzt so, als wenn es da nur taktische Argumente gegeben hat. Das war nicht so. Schröder hat immer gesagt, für mich war das entscheidende Argument die Bündnissolidarität an der Stelle. Aber es war es nicht nur, es war natürlich schon auch die Debatte um Antiterrorkampf und was ist die richtige Antwort. Natürlich, man muss einerseits an die Ursachen ran. Heute sagt man ja im Grunde genommen in Afghanistan, dieser Krieg ist nicht militärisch zu gewinnen, sondern wir hätten von Anfang an, und das haben wir eben nicht gemacht, viel stärker den zivilen Wiederaufbau sozusagen in die Hand nehmen müssen und unterstützen müssen, nicht? Aber einen solch aggressiven Terrorismus, den muss man auch mit repressiven Maßnahmen begegnen, nicht?
Wenn die Truppen draußen sind, in 12, 13, dann wird die Sache dort kippen. Wir werden relativ viele Migranten, die mit uns zusammengearbeitet haben, aufnehmen.
Ja, aber lassen Sie mich das nochmal kurz, genau, aber lassen Sie mich nochmal zurückgehen in die Diskussion eben zu der damaligen Zeit. Und Frau Müller hat es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Herr Linsenmeier. Also ich würde gerne nochmal versuchen, auch von Ihnen zu erfahren, warum eben direkt im Anschluss an die Terroranschläge in New York und Washington Krieg oder Kriege, und zwar eben nicht nur für die USA, sondern dann auch für die Verbündeten, die mit nach Afghanistan zogen, das einzige Mittel zu sein schien.
Also Deutschland hatte gerade 10 Jahre vollständige Souveränität gewonnen, also nach dem Fall der Mauer, und war auf der Suche nach seinem Standort in der NATO, in der westlichen Welt. Und das galt es zu definieren. Was die Logik des Krieges angeht, ich glaube, das hat sehr viel zu tun mit, was ich eben genannt habe, den militärisch-industriellen Komplex. Man muss sich vorstellen, die Amerikaner geben so viel Geld für die Rüstung aus wie der ganze Rest der Welt. Das heißt, da sind auch Menschen, sind Industriezweige. Es gibt keinen einzelnen Bundesstaat in den USA, der nicht irgendwie eine Produktionsstätte hat. Also haben diese Produktionsstätten auch Zugriff auf ihre Abgeordneten. Da lässt sich so eine Logik sehr gut fortsetzen. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht täuschen. Die Amerikaner sind gerade in einer Selbstfindungskrise, weil sie einmal dieses unilaterale Moment hinter sich haben. Das hat ein Desaster hinterlassen. Das wird dort auch so gesehen. Aber Amerika ringt immer noch um seine Positionierung in dieser Welt. Und den Apparat abzubauen, das ist unglaublich schwierig, weil im politischen Diskurs, wie gesagt, alles, was an Abbau von Militär, Sicherheit geht, ist politisch hochriskant. Die Kosten für Politiker sind in den USA, ich würde mal behaupten, noch eine Ecke höher, als die hier sind. Und das ist das Fatale, das Dilemma, in dem die USA stecken. Deswegen wird dieser Anpassungsprozess schwieriger werden.
Dann unterbrechen wir jetzt noch mal kurz für die Schlagzeilen und wollen dann im letzten Teil darüber diskutieren, welche Spuren der 11. September hinterlassen hat und welche Lehren wir ziehen. 10 Jahre danach hat der 11. September die Welt verändert. Die Welt ist nach dem 11. September 2001 jedenfalls nicht sicherer geworden. Kein Jahr verging, in dem es nicht blutige Anschläge gegeben hätte. In Djerba und Bali, Madrid und London, Mumbai und Islamabad, und diese Liste ist nicht vollständig. Die Allianz gegen den Terror hat Kriege geführt und führt sie noch. Und die Vereinigten Staaten von Amerika, die auszogen, um die freie Welt und ihre Werte zu verteidigen, hat genau diese Werte zum Teil demontiert und selbst an Ansehen verloren. Die Antworten auf 9/11 haben moralische Schäden hinterlassen, und ich will nur noch mal ein paar Stichworte nennen. Das sind die Misshandlungen Abu Ghraib, das ist das Gefangenenlager in Guantanamo, die Entführung von Verdächtigen durch die CIA, die Folter. Welche Spuren hat der 11. September hinterlassen? Welche Lehren können wir daraus ziehen? Das diskutieren wir heute mit Kerstin Müller, der außenpolitischen Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin, und Klaus Linsenmeier, Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was sich in dieser Zeit direkt danach sowohl in der innen- und sicherheitspolitischen Debatte getan hat, auch in der Politik und in der Außenpolitik. Heute müssen wir feststellen, dass diese Kriege weder als Antiterrorwaffe noch als in irgendeiner Weise Demokratisierungsbeschleuniger gewirkt haben. Frau Müller, welche Alternativen hätte es gegeben?
Ja, also ich glaube, Alternative jetzt, das klingt vielleicht schmerzhaft, aber ich glaube, wenn so eine Situation wieder käme, wo man völlig überrascht ist, dass so etwas überhaupt passiert, dass jemand Flugzeuge nimmt und zu Waffen umfunktioniert, würden wir auch wieder so entscheiden. Ich würde wieder so entscheiden. Nur, ich finde, sagen, man muss das eine tun und darf das andere nicht lassen. Die Amerikaner haben eben quasi nur diesen War on Terror geführt, sind dann von Afghanistan relativ schnell, wo ja zunächst mal relativ zügig das Taliban-Regime gefallen ist, in den Irak. Diese ganze Frage, was ist eigentlich der Plan? Man geht da rein, aber hat keine Strategie für raus. Diese Frage, was war denn jetzt der Nährboden? Warum Taliban-Regime? Warum ist das der Unterschlupf für die Terroristen gewesen? Und was muss man tun, um das zu verändern? Also wie kann man den Afghanen helfen, eine Gesellschaft aufzubauen, Entwicklungschancen auch zu haben und so weiter? Ohne jetzt, nicht, da hat man sich dann wieder verhoben, ein zu großes Nation-Buildings-Projekt auf die Schiene gebracht. Aber was man ganz klar sagen muss, das hat man nicht konsequent, das hat man absolut halbherzig gemacht. Und das, was wir in unserem Entschließungsantrag, der damals politisch keine Rolle gespielt hat, und was Rau in seiner Rede auch gesagt am 14. September, also sozusagen, man braucht eine Gesamtstrategie. Es muss auch um den Dialog der Kulturen gehen. Es muss zum Beispiel auch internationaler Strafgerichtshof. Wir wollen nicht, dass die Täter einfach hingerichtet werden, sage ich jetzt mal so, sondern Rechtsstaat bedeutet im Grunde genommen zu sagen, die Täter zu fassen. Das stand unter anderem auch so in der UN-Resolution drin. Das alles ist aus dem Blick geraten, weil sehr stark eben das dominiert war durch diesen amerikanischen Antiterrorkampf. Und die Europäer haben, daran will ich auch nochmal erinnern, 2003 nochmal ihre europäische Sicherheitsstrategie beschlossen und lange auch beraten, wo sie nochmal benannt haben, was sind eigentlich die Gefahren, wie entstehen gescheiterte Staaten, Terrorismus und so weiter, und haben dort eigentlich, wie wir es nennen, eine Strategie der globalen Prävention entwickelt. Das war die ist immer noch die Hauptantiterrorstrategie eigentlich der Europäischen Union. Und das unterscheidet sich doch fundamental eben von dem, was eben in diesen Bush-Jahren entwickelt wurde und ja auch ideologisch untermauert wurde zum Teil, nicht so. Und
gut, Sie haben schon gesagt, Professor Münkler, massive Militärinterventionen alleine sind kein probates Mittel gegen Terroristen. Sie haben es vorhin so ähnlich ausgedrückt wie: Terrorismus ist eine Methode eben und kein Akteur, also muss man auch versuchen, diese Methoden zu ergründen, zu analysieren, sie sich auch zu eigen zu machen, beziehungsweise da bestimmte Schlüsse daraus zu ziehen. Hat niemand auf Sie gehört oder zu wenig?
Ach, das weiß ich nicht. Ich meine, das Glück des Beraters ist, dass er sagen kann, er hat Vorschläge gemacht. Und ob die Politik darauf hört oder nicht darauf hört, das ist ihr eigenes Risiko. Also ich würde sagen,
das
Problem ist zu sagen, die dramatisch gewachsene Vulnerabilität unserer Gesellschaft. Wir müssen begreifen, dass wir nicht mehr in einer Situation sind, wo wir in der Lage sind, Bedrohungen zu analysieren und zu antizipieren und uns gegen diese spezifischen Bedrohungen entsprechend langfristig zu wappnen, indem man ein Rüstungsprogramm auflegt, das dann in 15 Jahren die ersten Maschinen ausliefert oder wie auch immer. So, an die Stelle dessen ist der Blick auf die Verletzlichkeit unserer eigenen Gesellschaft getreten, und diese Verletzlichkeit kann mit sehr bescheidenen Mitteln ausgenutzt werden. Also die Beispiele etwa der Kofferbomber stehen dafür. Und da gibt es verschiedene Abwehrstrategien. Ich habe also relativ früh gesagt, man muss über Defensive nachdenken. Defensive heißt eine Mischung aus mürrischer Indifferenz und heroischer Gelassenheit. Das heißt sozusagen, ja, wenn ein Anschlag stattfindet und, bitte, das ist analytisch gesprochen, ob das empirisch funktioniert, ist eine komplizierte Frage, und die Bevölkerung verhält sich am nächsten Tag genauso, als wäre der Anschlag nicht geschehen, dann zeigt sich in dieser Reaktion sofort die Schwäche derer, die den Anschlag durchgeführt haben, nämlich dass sie eigentlich gar nicht viel hinbekommen. Gelingt es ihnen aber, eine Gesellschaft in Panik zu versetzen, Bewegungen welcher Art auch immer auszulösen, dass man nicht mehr Flugzeug fährt, sondern mit dem Auto fährt. Der Gigerenzer hat es ausgerechnet, das hat zu zusätzlichen 500 Toten in den USA geführt, weil Flugverkehr bekanntlich sicherer ist als Automobilverkehr oder so etwas. Dann erreichen die ihre Ziele. Das heißt also, man muss gewissermaßen ganz analytisch überlegen, was ist in dieser Frage Defensive und was ist auch offensiv, nicht? Und da ist, denke ich, das Problem, in das wir geraten sind, das gewesen, dass der Terrorismus als Methode gewissermaßen von den Europäern eher als von den Amerikanern, aber die ehemaligen Trotzkisten, die da als Neokons aufgetaucht sind, die haben das vielleicht ganz ähnlich gesehen, alles da reingepackt hat. Nicht? Es muss eine ganz andere Welt sein. Und da muss man sagen, naja, die Bundeswehr, deswegen Frau Müller, ich glaube, es war umgekehrt, die Bundeswehr hat relativ fünf Jahre in großer Gelassenheit im Norden Afghanistans alles Mögliche machen können. Die deutsche Politik ist mit stolz geschwellter Brust da rumgelaufen und hat gesagt, schaut mal, wie ruhig es im Norden ist. Und dann stellte sich heraus, dass das hier ein Spiel ist, bei dem man einen strategischen Gegenakteur hat. Der also sagt, okay, wenn die da rumlaufen und sagen, es ist so gut im Norden und es ist so ruhig und wir sind so erfolgreich, dann verlagern wir im Prinzip unsere Angriffskapazität in den Norden. Und siehe da, dann waren wir auf einmal im Krieg. Dann waren wir auf einmal im Krieg.
Vorher, nein, über Militär und Krieg geredet.
Sozusagen, am Anfang war die Bundeswehr kein Militär, sondern war eine Art bewaffnetes technisches Hilfswerk. Wenn Sie die Zusammensetzung der Truppenteile sich angucken, was dorthin geschickt worden ist, dann sehen Sie das. Aber dann war man plötzlich im Krieg. Und das war man nicht, weil man Bundeswehr hingeschickt hat, sondern weil der Gegner gesagt hat, wir werden sie bekämpfen. So, das heißt, das Problem, in dem wir uns nach wie vor bewegen, ist, wir dürfen in diesem Fall nicht denken, das könne man in den Griff bekommen in der Form der Administrierung von Gemeinwohl im globalen Stil, sondern da überfordert man sich, da ruiniert man sich ökonomisch, sondern man muss bereit sein, sozusagen zu überlegen, wir müssen mit minimalem Ressourcenaufwand maximale Effekte erzielen. Darüber muss man nachdenken. Das heißt, das Vermeiden, in die Falle des Terrorismus zu gehen.
Herr Linsenmeier, wie wird die Diskussion im Moment in Amerika geführt?
Beide Welten. Ich glaube, dass wenn man heute im Nahen Osten auf die Straße geht und für Demokratie kämpft, kriegt keiner mehr den Vorwurf gemacht, ein Agent der USA oder des Westens zu sein. Da hat sich eine ganz neue Atmosphäre geschaffen. Anti-Amerikanismus, anti-westliche Parolen haben bei diesen ganzen demokratischen Demonstrationen keine Rolle gespielt. Ich glaube, da ist schon eine andere, neue Ausrichtung hat da stattgefunden. Es gibt auch eine Kriegsmüdigkeit in den USA, die ist weit verbreitet. Und es gibt auch Diskussionen, allerdings in kleineren Zirkeln, auch wo wir uns bewegen, die sich beschäftigen mit einem neuen Zusammenspiel von Defense Diplomacy, die sogenannten 3Ds, Defense Diplomacy und Development. Weil die liberale Elite sich klar ist, dass die Amerikaner so sein militärisches Schwergewicht, Übergewicht haben, dass das schon selber allein der Etat die Schulden zum Sicherheitsproblem für die USA werden. Aber während über solche Politikansätze die Zustimmungsraten, nicht nur deswegen, aber auch für Obama richtig in den Keller stürzen, ist das, was an realer Politik läuft, eher abzulesen an der Gates-Rede in Brüssel, mit der er sich verabschiedet hat. Das ist immer noch der Mainstream leider in der amerikanischen Politik, die sagen, wir haben uns erschöpft in diesen Kriegen, aber wir wollen das alles nicht mehr alleine zahlen. Die Europäer sollen sich mal aufmachen und ein bisschen mehr Geld in den Pott schmeißen. Ich habe die Rede offen gestanden ein bisschen anders gelesen. Man kann auch sagen, also wenn die Imbalance ist da, die bringt nicht, die ist nicht nachhaltig. Aber die Amerikaner werden das erstmal nicht diskutieren, aber sie müssen auch ihren Verteidigungsetat runtersenken. Und man muss mal sehen, inwieweit sich so eine Art liberale Elite auch im nächsten Jahr bei den Wahlen durchsetzt oder nicht. Die Chancen sind nicht mehr so eindeutig, leider.
Also Sie sagen, die Leute sind ernüchtert, sie sind auch müde der Kriege. Für die Aufarbeitung dieses Datums, was sich ja nun in diesem Jahr zum 10. Mal jährt, dieses 9-11, wie wichtig war da zum Beispiel der Tod Osama bin Ladens?
Und der war symbolisch hochwichtig, weil das, aber in die USA sind relativ gespalten zwischen diesen beiden großen Parteien. Das war der Gegner, der Symbolgegner von George W. Bush und ausgerechnet sein Gegner Obama bringt das fertig. Das war natürlich ein Punktsieg. Andererseits, inwieweit das in der praktischen Politik von Bedeutung ist, das sind ja Netzwerke, die werden nicht zentral strukturiert, obwohl offenbar Osama bin Laden mehr organisiert hat, als man annahm. Aber das Terrorproblem wird uns ja bleiben. Hilft jetzt dabei vermutlich, den Rückzugsplan aus Afghanistan einzuhalten und zu sagen, wir haben ein wichtiges Kriegsziel erreicht, also lasst uns jetzt diesen Abzug, der ja längst beschlossen ist, auch durchführen. Das hilft in der politischen Kommunikation stark. Aber wie gesagt, in der ganzen Libyen-Frage und so, Obama gilt ich sage das mal salopp, bei den Konservativen in der Mitte als Weichei außenpolitisch. Und das hat sehr schwer, das, was wir als eine aufgeklärte Reformpolitik durchzusetzen, das auch durchzusetzen.
Wir haben ja vorhin auch über die Frage diskutiert, Sicherheit versus Freiheiten. Frau Müller und Herr Münkler, auch an Sie nochmal die Frage, wenn wir uns das auch nochmal auf Deutschland betrachtet angucken, hat die Freiheit gelitten oder haben die Freiheiten gelitten?
Wie gesagt, manche Gesetze, glaube ich, sind übers Ziel hinausgeschossen, nicht? Die sind kassiert vom, Gott sei Dank, vom Bundesverfassungsgericht oder eben stehen jetzt auf dem Prüfstand und sollten zum Teil nicht verlängert werden. Zum Teil sind auch sinnvolle Maßnahmen, wir sprachen über die Geheimdienste, nicht? In Form einer besseren Kooperation, Umstrukturierung und so weiter. Aber generell habe ich nicht den Eindruck, dass jetzt wir hier in Deutschland oder in Europa, jetzt in dem Maße, wie es in den USA passiert ist, so einen krassen Einschnitt in Freiheitsrechte hatte, muss ich ehrlich sagen. Und es ist auch immer noch lebendig, wie gesagt. Jetzt hat der CSU-Innenminister hat jetzt Chilis Lieblingsprojekt mit dem Körperscanner in die Tonne geworfen, ja, weil es das nichts bringt. Oder die Debatte, die wir hatten, wo sich ja viele Bürger auch beteiligt haben, dass es dann leider hat Otto sich durchgesetzt, sage ich jetzt mal, fanden wir immer falsch mit dem Fingerabdruck im Pass. Schauen wir mal, wie lange es das geben wird. Also ich habe schon den Eindruck, dass man hier diese Zurückhaltung, dass man doch Sicherheit um jeden Preis, dass das nicht akzeptiert wird, dass das sich eher durchgesetzt hat. Mhm. Also dass wir eben nicht solche starken Einschränkungen hinnehmen mussten, beschlossen haben, verbrochen haben, wie in den USA.
Professor Münkler? Ich habe diese Gegenüberstellung von Sicherheit und Freiheit eigentlich immer für falsch gehalten. Denn sobald man ein bisschen die Parameter verschiebt und sagt, die Freiheit gewissermaßen von Unternehmern, Atomkraftwerke in den Raum zu stellen, kollidiert mit den Sicherheitserwartungen einer Mehrheit der Bevölkerung. Dann haben Sie sozusagen die Sache genau umgedreht. Also es ist gewissermaßen immer ein Mix, ein unauflösbares Mix. Und eine Bevölkerung, die kein inneres Sicherheitsgefühl hat, ist auch nicht in der Lage, Freiheit zu gebrauchen und Freiheit zu genießen. Insofern ist es eine schicke Debatte gewesen, die aber im Prinzip zu einer Begriffsverwirrung letzten Endes geführt hat.
Aber ich glaube, weil Sie jetzt innenpolitisch gefragt haben, die andere Konsequenz, also die Debatte über Krieg und Frieden, die hat bis heute natürlich Spuren hinterlassen. Wir sind uns sozusagen, wir haben immer noch die Kontroverse in der Gesellschaft. War das jetzt richtig? Also der zweite Teil, der ISAF-Einsatz, der uns doch stark in diesen Krieg reingezogen hat. Wie schnell soll der Abzug passieren? Was sind die Voraussetzungen dafür? Ich glaube, jedenfalls generell, da hat wahrscheinlich diese Gesellschaft gelitten, das muss man einfach sagen. Und die Mehrheit der Deutschen ist da nach wie vor, oder vielleicht sogar noch mehr wie vorher, sehr kriegskritisch. Und generell finde ich das ja gut. Aber ich glaube, wenn man sich die Gefahren in der Welt anschaut, also wir hatten es eben jetzt gerade mit Libyen, wir werden in Syrien keine internationale Intervention erleben, aber ich könnte Ihnen jetzt noch 5, 6 weitere Konflikte aufzeigen. Im Sudan eskaliert es zum Beispiel gerade wieder, andere Krisenherde dieser Welt. Ich glaube, wir werden eben leider noch häufiger vor dieser Frage stehen und die ist nach wie vor, glaube ich, sehr schwierig und ich glaube, dass wird mit sehr gemischten Gefühlen hier betrachtet.
Gut, aber da sagen Sie, er hat im Grunde genommen auch die Entscheidung dann nach dem 11. September 2001, auch wie Deutschland sich dann verhalten hat, schon sicherlich auch den Grund dafür gelegt, wie heute darüber debattiert wird.
Ja, und verändert. Unsere Debatte verändert.
Und auch verändert hat, genau.
Also man muss darüber nachdenken, wie man das Instrumentarium, mit dem man diese Probleme angeht, wie man dieses Instrumentarium adäquat für diese Probleme macht. Das heißt, man muss sich auch überlegen, wie man einen Mix aus ökonomischen, humanitären und gegebenenfalls militärischen Maßnahmen hat. Und da sind ja die Streitkräfte in einem Umorganisationsprozess nach wie vor, um ein geeignetes, griffiges und effektives Instrument zu sein, hier gegebenenfalls intervenieren zu können, aus humanitären Gründen, gelegentlich aber vermutlich auch mit Blick auf deutsche Interessen.
Herr Linsenmeier, das Fazit?
Das Fazit, glaube ich, ich habe das ja möglicherweise etwas düster dargestellt in den USA. Ich tue mir immer schwer mit Vorhersagen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, in dieser neuen, in diesem Mix, das ist genau diese Fragestellung, die sich die USA auch stimmt nicht, die USA nicht, sondern liberale Teile in den USA, in den Demokraten, die zurzeit noch die Mehrheit haben. Und ich glaube, das sind für uns Europäer Anknüpfungspunkte, wie wir Soft Power, Hard Power mischen. Nicht im Transatlantischen, wir sind für die Soft Power, die Amerikaner für die Hard Power, sondern einen neuen Mix. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch Teile der amerikanischen Elite dafür offen sind, für solche Fragestellungen. Wir sind selber engagiert in einer Reihe von solchen Projekten. Das ist nicht mehrheitsfähig noch, aber diese Gedanken gibt es auch aus der Ratlosigkeit und den Trümmern der Bush-Jahre. Insofern gibt es da Chancen. Ich bin etwas skeptisch, wie weit sich das bis zur Wahl ausspielen wird. Aber ich glaube, es lohnt sich auf alle Fälle, da transatlantisch nicht locker zu lassen und Kontakte zu suchen und Zusammenarbeit zu suchen.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich für die Diskussion bei Kerstin Müller, außenpolitischer Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin, Klaus Linsenmeier, Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal.